Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast. Ich begrüße euch und ich begrüße auch meinen Kollegen, den Marvin, auf der anderen Leitung.
Ja, hallo auch von mir. Ich wünsche euch alle herzlich willkommen. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wie geht's dir denn?
Ja, ist ganz okay. Jetzt geht's in die letzte richtige Woche des Digitalunterrichts. Und zwar, ist ab nächster Woche wieder bei uns Wechselunterricht angesagt. Klausuren werden wieder geschrieben und so ein bisschen kommt der Alltag mal wieder zurück. Natürlich, das Klausurenschreiben ist jetzt nicht das Schöne daran, aber vielleicht mal ein bisschen, wie das der Alltag und das normale Leben wieder zurückkommt. Hier sind die Zahlen auch drastisch gesunken. Letzte Woche, wo wir hier waren, haben wir noch einen Inzidenzwert von über 200 gehabt. Jetzt liegt er plötzlich nur noch bei 117, glaube ich. Und damit sind ja auch viele Beschränkungen nicht mehr da. Und dazu zählt auch, dass die Schule dann wieder halbwegs losgehen kann. Nächste Woche geht schon los mit Klausuren donnerstags und freitags bei uns. Und danach die Wochen werden auch nochmal nicht so ganz leicht, aber dafür, dass wir jetzt mal 5 Monate oder fast 6 Monate nur zu Hause rumgelungert haben und nichts gemacht haben, mehr oder weniger, ist das vielleicht auch mal richtig. Und wie denkst du darüber, dass wir jetzt mal wieder so ein bisschen mehr Schule und mehr Klausuren wieder schreiben?
Ja, ich bin gespannt. Klausuren sehe ich natürlich schwarz, abgesehen jetzt von, also eigentlich nur bei Mathe und Biologie muss ich mich da auch nicht reinstoffen, sonst geht das eigentlich alles relativ auch ohne großes Lernen drumherum. Und sonst, bin ich mal sehr gespannt. Schule habe ich eigentlich Bock drauf, alle mal wiederzusehen. Wird ja jetzt sogar schon gemunkelt, dass sogar schon wieder dann, wenn die Schule losgeht, alle wieder in die Schule gehen. Meinst du, der Lehrer, der das so da Hauptorganisator ist für unsere Stufe, beziehungsweise generell für die Oberstufe, den hatte ich heute im Unterricht und der meinte halt, dass er glaubt, dass sogar, bis die Schule wieder angeht, der Inzidenzwert, wenn es so weitergeht, unter 100 ist und damit dann wieder alle gehen zusammen. Fände ich natürlich auch cool, weil so euch hat man ja jetzt immer so ein bisschen gesehen, also Philipp und ich sind in einer Gruppe und natürlich auch und eigentlich unsere anderen, eigentlich fast alle guten Freunde und trotzdem wäre es ja cool, wenn man alle nochmal sieht und generell mit allen in einem Klassenzimmer sitzt, vielleicht auch ohne, ja, da nur jeder am Einzelplatz und so. Aber generell, hoffe ich, dass es bald wieder losgeht. Ich glaube, in 1-2 Wochen nach Pfingsten. Wann ist Pfingsten? Nächste Woche, ne?
Ja, nächste Woche. Da haben wir noch montags und dienstags frei.
Und mittwochs geht's los.
Und mittwochs geht's dann los. Donnerstags und freitags Klausuren. Von uns wurde von meinen Lehrern, ich habe den Lehrer, den Marvin da, der Stufenkoordinator, das habe ich jetzt nicht. Aber die ganzen Lehrer meinen eigentlich so, also halt momentan sieht es ja noch so aus, als hätten wir Wechselunterricht, aber man weiß ja nie, wie die Zahlen sich verhalten. Kann sein, dass sie wieder, dass sie noch weiter so krass sinken, was wir hoffen eigentlich, damit der Sommer ja auch gut wird. Uns geht ja auch mit dem Impfen jetzt immer gut und stetig voran. Das ist ja auch schön zu sehen, dass die Impfungen da auch was bewirken. Und einfach dann alle so wieder zu sehen, ist schon, da freuen wir uns drauf. Und dann denke ich mal, können wir zum Sport rüber wechseln. Wie in jeder Folge gab es so einen kleinen Corona-Schultalk.
Da kann man ja auch mal auf sportlicher Sicht sagen, dass es ja da, wenn es so weitergeht, auch bald wieder losgeht, ne?
Ja, das wäre echt schön, mal wieder mit dem Fußball bei mir, bei dem beim Handball, wenn es da wieder losgeht. Jetzt nächstes Jahr geht es auch für mich in die A-Jugend. Und da habe ich schon Bock drauf, eigentlich wieder Fußball zu spielen. Und du hast, denke ich mal, auch wieder Bock, Handball zu spielen. Bei uns wurde ja die ganze Saison annulliert. Also wir hatten, glaube ich, 4 Spiele oder so. Und oder 5 Spiele. Und dann kam mir der ganze Scheiß schon wieder. Deswegen freue ich mich schon wieder auf Fußball. Auch wenn meine fußballerischen Fähigkeiten ein bisschen eingerostet sind. Wenn es dann im Sommer wieder losgeht oder nach dem Sommer, dann wird man ja sicherlich im Sommer auch wieder viel Fußball spielen können, so auf Fußballplätzen und so weiter. Da habe ich aber einfach nur extrem Bock drauf.
Ja, aufs Handballtraining habe ich auch auf jeden Fall wieder Bock, wobei man auch sagen muss, dass es dann am Anfang, glaube ich, nicht beim Handballspielen sein wird, weil das war ja zum Beispiel letztes Jahr auch so, dass man am Anfang irgendwie nichts mit dem Ball in der Hand machen durfte und so, weil das ja dann Viren übertragen könnte und so und irgend sowas war das. Also unsere Trainer haben schon gesagt, wenn es wieder losgeht, Dann brauchen wir uns gar nicht erst groß freuen. Da geht es direkt
Okay.
wieder Laufen und Krafttraining. Wobei man sagen muss, dass wir eigentlich generell, wir müssen zweimal die Woche laufen gehen und haben dann zweimal noch Online-Krafttraining per Videokonferenz. Von daher ist man nicht ganz eingerostet. Aber natürlich würde ich mir auch wünschen, wieder in die Halle zu können. Aber ich denke, das ist dann frühestens so September oder so wieder dran. Dann, wenn auch vielleicht die nächste Saison losgeht. Aber ja, dann kommen wir mal da, wo die Saison aktuell ja sich dem Ende neigt, nämlich zum Profisport. Und da stand ja unter der Woche das DFB-Pokalfinale an.
Ja, der BVB konnte ja den Pokal, den Pott nach Hause nehmen. Der Pott kam in den Pott und ja, Dortmund extrem effizient, 4 Tore gegen Leipzig. Marco Reus, Erling Haaland und Jadon Sancho, allesamt die drei Offensiven bei Borussia Dortmund mit einer herausragenden Leistung. Auch Marco Reus, Weltklasse, muss man einfach mal sagen, wie er kritisiert wurde in den letzten Wochen. Und jetzt wieder da ist es einfach unglaublich, auch ein extremer Kandidat jetzt wieder für die Europameisterschaft. Und ja, Haaland und Sancho haben die Kisten für den BVB gemacht. Schon nach 5 Minuten hieß es da 1-0 für den BVB. Und Leipzig hatte zwar irgendwie mehr Spielanteil in der ersten Halbzeit, aber konnte irgendwie keine Großchancen kreieren. Dann Erling Haaland mit einem überragenden 2-0, wie er sich dagegen, ja, Upamecano durchsetzt, Weltklasse, dann noch aus seinem starken Linken den Ball natürlich dann zu haben, und natürlich dann mit einem typischen Haaland-Jubel irgendwie komplett unorthodox. Das 3-0 war einfach herausragend gekontert vom BVB, wobei man da auch einfach Leipzig kritisieren muss, eigentlich bei nahezu allen Toren, also wobei man sogar das vierte kann man sogar ein bisschen auslassen, weil sie da hinten auch machen mussten, aber bei den ersten 3 Toren war die Abstimmung bei Leipzig ganz schwach. Sancho kann beim ersten Tor aus 17, 18, 19 Meter vom Strafraumeck den Ball perfekt reinzirkeln und hat extrem viel Platz. Kampl verliert leichtsinnig den Ball im Mittelfeld. Und auch beim 3-0 lässt man sich einfach ganz einfach komplett auskontern. Und ja, selbst wenn das Tor nicht gefallen wäre, hätte oder hat Upamecano eine gelbe Karte bekommen, Dortmund hätte den Freistoß bekommen. Und ja, so war es aber nicht. Dortmund konnte es 3-0 machen. Dann kam Leipzig nochmal durch ein sehr schönes Tor von Dani Olmo ran. Und Leipzig war auch insgesamt von den Torchancen in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. Aber es ist ja eigentlich auch logisch, dass Leipzig komplett alles riskieren muss. Weil ich meine, wenn du 3-0 zur Halbzeit im Pokalfinale hinten liegst, dann musst du nun mal alles nach vorne werfen und alles riskieren. Und ja, Dortmund hat die Druckphase ganz gut überstanden. Hat nur ein Gegentor sich einfangen lassen und konnte dann sogar noch auf 4-1 erhöhen durch Erling Haaland und ja, so konnte man den Pokal gewinnen.
Ja, ich hatte es ja so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise auch gesagt, dass mir ist eigentlich relativ, nicht Schnuppe, aber dass, wenn Dortmund gewinnt, ich es ihnen gönnen habe und Leipzig auch es ihnen gönnen. Ich war natürlich etwas mehr für Leipzig, weil ich Leipzig einfach mehr mag. Beziehungsweise Dortmund mag ich eigentlich auch, aber Leipzig sympathisiert mit der Mannschaft eigentlich mehr, aber ich habe es Dortmund halt auch vor allem wegen Erling Haaland gegönnt. Und ja. Wobei sich ja eigentlich die zumindest auf dem, wie nennt man das, auf dem Podium, nennt man das da auch so?
Ja, auf dem Podest kann man sagen.
Ja, auf dem Podest hat es nicht so ausgesehen, wie ich es mir vorgestellt habe mit dem Erling. Ich dachte, der fetzt da so gefühlt im Pokal.
Ja gut,
Entschuldigung.
er hat Mahmed, wie er ihn nennt. Er hat Mahmed, wie er ihn nennt. Also Dahoud hat dann noch ein paar Ohrfeigen einfach aus Spaß gegeben. Und hat wieder Mahmed zu Mohamed Dahoud gesagt. Und einfach ein geiler Typ, kann man nicht anders sagen.
Ja, auf jeden Fall gönne ich Dortmund auch jetzt für Edin Terzic ja am Ende eine relativ runde Saison. Dortmund hat sich ja auch die Champions League eigentlich ja gesichert jetzt gegen Mainz am Wochenende. Da werden wir gleich sicher auch noch drüber zu sprechen kommen. Und somit war es ja ein gutes Ende für Edin Terzic. Meiner Meinung nach wird es für ihn nach der Saison nicht mit Dortmund weitergehen. Da sind viele anderer Meinung. Aber ich glaube nicht, dass Edin Terzic keinen Trainerjob angeboten bekommt und dann, also wenn er keinen bekommt, würde er sicher, denke ich, bei Dortmund bleiben. Aber ich glaube, dass es da einige Interessen gibt, vor allem weil der Trainermarkt ja so im Lauf ist aktuell, dass ich denke, dass da auf jeden Fall was passieren wird und er irgendwo anders Cheftrainer sein wird. Ob es in der Bundesliga ist oder vielleicht auch zweiten Liga oder sonst wo, das steht noch in Stern. Der HSV sucht ja einen neuen Trainer und. Gibt ganz viele Trainer, die auf dem Markt sind und auch ganz viele Vereine, die Trainer suchen. Sie dann zum Beispiel, denn natürlich ist das jetzt keiner, wo Edin Terzic irgendwas mitzureden hat, aber in Sie dann scheint auch bei Real aufzuhören, wie die Gerüchteküche erzählt. Er hat anscheinend schon den Spieler mitgeteilt, dass es nach der Saison finito sein wird. Und ja,
Wobei er in einem
ja.
Interview darauf angesprochen wurde und gesagt hatte, dass er sowas niemals machen würde, der Mannschaft jetzt in der wichtigen Phase der Saison sowas sagen würde.
Ja, okay, das weiß man nie. Das ist auch internes. Das war genauso wie auch bei Julian Nagelsmann bei Leipzig. Da haben sie auch 3 Tage vorher gesagt, über sowas besprechen wir nach der Saison und so. Und auf einmal eine Woche später hieß es, Julian Nagelsmann geht zu Bayern. Also auf sowas, das ist ja klar, dass sie sowas sagen. Deshalb, ich möchte hier keine Gerüchte in die Küche, Gerüchte in die Welt setzen. Man wird abwarten müssen. Und ja, auf jeden Fall denke ich, dass es für Edin Terzic bei Dortmund nächste Saison nicht weitergehen wird.
Ja, bin ich mal gespannt. Also, ja, generell, wie du schon gesagt hast, Dortmund ist eigentlich eine nahezu perfekte Saison. Natürlich mit ja,
Ups und
Schwankungen, vor
Downs.
allem, ja, genau, mit vielen Schwankungen, vor allem in der Saisonmitte. Und aber das so zu vollenden mit Platz 3 momentan in der Liga, mit dem DFB-Pokalsieg und man ist auch. In der Champions League hat man sich nicht abfertigen lassen, bis ins Viertelfinale gegen Manchester City gekommen, dem hohen Titelfavorit eigentlich dieses Jahr. Und da ist man auch nicht gerade, da ist man 4-2 mit einem zusammen ausgeschieden. Und ja, da waren ja auch noch ein paar strittige Szenen. Deswegen kann Dortmund mit der Saison, so wie sie momentan endet, also ist ja noch nicht zu Ende, ist ja noch ein Spiel, aber Dortmund kann ja schlechtestenfalls nur noch Vierter werden, damit sind sie aber auch direkt für die Champions League qualifiziert. Das ist natürlich vor allem ein Argument, Erling Haaland und Jadon Sancho zu halten. Ich meine, man hat einen Pokal gewonnen, man ist in der Champions League, also super Saison eigentlich. Edin Terzic muss man auch ein großes Lob für aussprechen, der ja oft kritisiert wurde. Und ja, also für Dortmund eigentlich super.
Ja, sehe ich genauso. Und auch ja, Marco Reus und Mats Hummels haben sich ja jetzt zum Ende der Saison nochmal für die EM ja eigentlich in Betracht gezogen für Jogi Löw, was ja Mitte, Anfang der Saison nicht so aussah. Und was ja heute auch bestätigt wurde, Thomas Müller ist ja jetzt dabei, so wie ich gelesen habe. Steht
Ja, also
fest.
es steht noch nicht offiziell fest, aber es soll Mittwoch bestätigt werden, dass Thomas Müller und auch Mats Hummels zurück zur Nationalmannschaft kommen.
Ja, sagen wir mal, es steht zu 90% fest. Und ja, das freut mich natürlich sehr, auch wenn ich Thomas Müller nicht der größte Fan bin, aber natürlich ist er gehört einfach zur deutschen Nationalmannschaft, genauso wie Hummels, Boateng. Das ist auch einfach eine Ära noch von 2014, die einfach dazugehören und die immer noch gute Leistung bringen und auf jeden Fall richtig für die Nationalmannschaft sind. Ich glaube, beziehungsweise Boateng, weiß ich nicht, ob ich den da dieses Jahr sehe, weil ich glaube, dass vielleicht sogar Rüdiger und Hummels die bessere Kombination ist. Aber das wird sich alles zeigen und ich bin gespannt. Marc-André ter Stegen wird ja nicht dabei sein. Das ist natürlich schlecht für Deutschland. Vor allem, weil falls Neuer sich verletzen sollte, irgendwie bei dem Turnier oder so, das natürlich eine eigentlich genauso gute Nummer 2 wäre. Ich würde sagen, mit Neuer und ter Stegen hat man ja zwei der Top 3 bis 5 besten Torhüter der Welt. Und natürlich wäre das schön gewesen, so im Backup zu haben, aber daraus wird leider nichts. Und auch unsere Legende, die wir ja beide sehr mögen, Zlatan Ibrahimovic, kann für Schweden nicht dabei sein. Das finde ich auch sehr schade. Hätte ich gern gesehen, wie damals Zlatan der Schweden sonst vielleicht irgendwo hinführt. Aber auch das wird es dieses Jahr nicht geben. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, um ehrlich zu sein, sehr auf die EM. Kann man ja auch mal hier kurz sagen. Ist ja nicht mehr so lang. Aber ja, ich glaube, sobald die EM da ist, weiß ich nicht, ob wir uns dann noch so freuen mit einer sehr, sehr harten Gruppe. Weiß ich nicht, ob Deutschland sich da durchsetzen kann.
Ja, es war ja jetzt auch, wurden ja schon einige vorläufigen Kader bekannt gegeben, auch von den Niederlanden mit Wout Weghorst und Sven Schüstedt, doch zwei Bundesliga-Profis, die man vielleicht nicht so ganz erwartet hätte bei der Nationalmannschaft, weil Wout Weghorst wurde bis jetzt noch keinmal eingeladen, verdient hat das auf jeden Fall. Ja, natürlich ein bisschen schade, hat es noch kurz Hoffnung gegeben für mich als Arjen Robben-Fan, der letzte Woche zwei Vorlagen gemacht hatte bei seinem Comeback, also bei seinem Startelf-Comeback für Groningen, und danach im Interview noch sehr emotional war und auch gesagt hatte, nachdem er 2018 oder zu Ende 2017 zurückgetreten war, hatte er gesagt, wenn De Boer ihn einladen würde, also der Nationaltrainer von Holland, würde er nicht Nein sagen, aber es war eigentlich ja schon mehr oder weniger klar, dass Robben da keinen Platz findet. Robben ist einfach zu alt. Ich hätte es natürlich extrem cool gefunden. Ich hätte mich auch, also ich hätte mich, es hätte mich extrem gefreut, wenn er noch zu einem großen Turnier mitgekommen wäre, aber ja, da kann man De Boer auch verstehen. Und ja, wir freuen uns auf die Euro. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Denn momentan muss man sich eigentlich noch auf den Abstiegskampf konzentrieren in der Bundesliga, nachdem die Meisterschaft schon entschieden ist, die Champions League-Plätze belegt sind und die Euroleague-Plätze auch soweit. Also eigentlich mehr oder weniger nur noch die Conference League-Plätze und der Abstiegskampf interessant, weil die Conference League eigentlich interessiert. Und ja, dann blicken wir nämlich auf die Bundesliga, wo ja ein Rekord eingestellt wurde, wo man vielleicht niemals gedacht hätte, dass er eingestellt wird. Und zwar hat Robert Lewandowski ja das sein 40. Saisontor geschossen. In Freiburg beim 2-2 der Münchner hat er den Rekord von Gerd Müller eingestellt und kann ihn sogar übertreffen jetzt nächste Woche gegen Augsburg. Und nach seinem Tor fand ich eine sehr schöne Geste, hatte er ein T-Shirt unter seinem Trikot mit einem Bild von Gerd Müller und wo Forever Gerd drauf stand. Die ganze Bayernbank und auch die ganzen Spieler standen Spalier für ihn und ja, war einfach extrem cool. Natürlich war das Ergebnis mehr oder weniger egal. Ich meine, für Bayern und Freiburg, da geht es um nichts mehr. Und einfach dieser Rekord, der da noch eingestellt wurde, war ganz schön. Und ja, Lewandowski kann ihn noch am nächsten Spieltag übertreffen. Also ich fände es schön, wenn beide den Rekord haben, aber Lewandowski hat auch gesagt, er würde den Rekord natürlich gerne übertreffen. Das ist so wie gefühlt jeder Formel-1-Fan will, dass der Rekord von Michael Schumacher mit Lewis Hamilton bleiben wird, aber oder bestehen bleiben wird, aber Lewis Hamilton sagt sich natürlich, warum soll ich nur 7 haben, wenn ich auch 8 haben kann? Das gleiche denkt sich Lewandowski, warum sollte ich nur 40 haben, wenn ich 41 oder 42 haben kann? Er hat auch gesagt, Gerd Müller hat noch den Rekord für die meisten Bundesliga-Tore mit 365 Toren. Den wird er wohl nicht mehr einstellen und oder übertreffen. Und ja, aber das war sehr schön, aber ja, dann kommen wir mal zum Abstiegskampf, wo du dann mal ein paar Worte.
Ja, erstmal, wir haben ja schon gerade darüber geredet, dass der Trainermarkt sehr, sehr im Umlauf ist. Und auch bei Bremen hat sich jetzt hier am vorletzten Spieltag noch was getan, nämlich nach dem enttäuschenden 0 zu 2 wurde, beziehungsweise nicht enttäuschenden, aber ich glaube vor allem durch Pech geprägten Spiel. Ich habe es um ehrlich zu sein nicht geguckt, weil natürlich gucke ich Einzelspiel. Und auf jeden Fall wurde Florian Kohfeldt entlassen und die Bremer Legende ja eigentlich, Thomas Schaaf, kommt zurück. Was ich ihm natürlich gönnen, Thomas Schaaf, Legendentrainer. Ja, auf jeden Fall finde ich es immer schön, wenn solche Trainer zurück zu ihren alten Wirkungsstätten kommen. Ist ja genauso wie Friedhelm Funkel bei Köln. Natürlich war er bei Köln nicht so erfolgreich und so aktiv, aber auch da war es ja so. Und ja, ich gönne es ihm auf jeden Fall, aber ich gönne ihm trotzdem nicht, dass er die Klasse hält. Das hat natürlich auch den Grund, dass ich sehr, sehr hoffe, dass Köln gewinnt gegen Schalke, weil mit einem Sieg. Und ja, Mitspielen der Konkurrenz ist es machbar. Bielefeld darf gegen Stuttgart dürfen sie keinen Punkt holen. Und dann ist Köln mit einem Fallsieg. Also erstmal muss Köln gegen Schalke gewinnen. Und ich würde sagen, dass Köln natürlich Schalke mit keinem schlechten Auftritt am Wochenende, aber trotzdem hat Köln mit Abstand die leichteste Aufgabe. Weil Bremen gegen Gladbach spielt und Bielefeld gegen Stuttgart und für Stuttgart und Gladbach geht es ja noch um die Conference League. Und natürlich haben wir uns ja auch mal unterhalten, haben so gesagt, hat so zum Beispiel Max Kruse gesagt, ja, wir wollen eigentlich gar nicht Conference League spielen, aber natürlich wollen die Vereine dahin und so. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt da irgendwie extra verlieren, um keine Conference League zu spielen, weil es natürlich auch Prämien beinhaltet und auch viel, viel Geld, vor allem so für so einen Verein wie Stuttgart oder auch Union Berlin jetzt beispielsweise mal, wäre es ja sehr, sehr erfolgreich, wenn man da noch das Geld mitnimmt und auch sehr, sehr wichtig, weil es auch viele, viele Weil natürlich auch in der aktuellen Zeit ist es sehr, sehr wichtig, jetzt Geld zu nehmen, auch für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach zum Beispiel. Und deshalb glaube ich, dass es Bremen und Bielefeld nicht ganz so einfach haben werden. Aber sie können es trotzdem schaffen mit dem nötigen Kampf natürlich. Im Fußball kann generell alles passieren. Und ja, Köln, muss ich einfach sagen, die müssen einfach gewinnen. Also wenn man, das sage ich auch so, wie es ist, wenn Köln gegen Schalke nicht gewinnt, dann sind sie es am Ende auch, dann haben sie es am Ende auch nicht anders verdient. Wenn man dann im letzten Spieltag, wo es um alles geht und Schalke schon ganz klar sicher abgestiegen ist, wenn man dann trotzdem gegen Schalke verlieren sollte, dann ist man es auch einfach selber schuld, weil dann hat man nicht ausreichend gekämpft. Und wenn sie gewinnen sollten, aber halt Bremen mehr als ein Punkt, Bremen muss auf jeden Fall gewinnen, wenn Köln gewinnen sollte. Und Bielefeld muss unentschieden spielen, einfach nur, um vor Köln zu kommen. Und wenn das natürlich passieren sollte, dass Bremen und Bielefeld die ausreichenden Punkte holen, dann ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Aber wenn man nicht gegen Schalke gewinnen sollte, dann haben sie es dann am Ende auch nicht verdient. Aber ich hoffe sehr, dass Köln gewinnt und 16. oder vielleicht noch 15. wird, weil vor der Tordifferenz werden sie dann auf jeden Fall vor Bielefeld, wenn Bielefeld verliert. Und ja, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass sie sich alle nochmal am Riemen reißen, weil am Wochenende waren sie besser. Hertha hat natürlich aufs Unentschieden gespielt, weil sie da somit den Abstieg verhindern konnten. Und sie mussten einfach nicht auf Risiko gehen und hatten generell ja auch sehr, sehr anstrengende Wochen hinter sich und hatten auch viele Ausfälle, hatten fast gar keinen Stürmer mehr. Gangkamp hat gespielt, der auch Knieprobleme hatte und ja jetzt auch nicht da der Hauptstürmer ist. Und von daher kam Hertha das natürlich ganz recht. Köln hat offensiv nicht viel hingekriegt, war die bessere Mannschaft, hat am Ende, aber das Spiel ist verdient 0-0 ausgegangen, auch wenn Hertha keinerlei Chancen hatte. Aber Köln hat halt auch nicht, sie hatten zwar ein paar Chancen, aber auch nicht die hundertprozentigen. Und von daher war es völlig verdient. Und ja, man muss einfach jetzt sich straffen gegen Schalke.
Ja, es wird sehr interessant da. Und eigentlich so eine ähnliche Ausgangsposition gibt es auch in der zweiten Liga, wo der VfL Osnabrück seinen zweiten Sieg in Folge einfangen konnte. Und zwar gegen unseren allseits gehassten HSV konnte man 3 zu 2 zu Hause gewinnen und ist so von dem vom 17. auf den 16. Platz gesprungen. Da unsere Freunde aus Würzburg, wo wir letzte Woche noch 3 Punkte geholt haben, die Braunschweiger mit 2 zu 1 geschlagen haben. Und jetzt ist Osnabrück auf Platz 16, 2 Punkte und 8 Tore vor Braunschweig auf Platz 17 und auf Platz 15 Sandhausen auch nur, ich glaube, ein Punkt vor Osnabrück. Allerdings hat Sandhausen das bessere Torverhältnis, das heißt, Osnabrück muss, wenn sie direkt die Klasse halten wollen, gegen Aue gewinnen. Und Sandhausen darf nicht gegen Bochum gewinnen. Und das ist eigentlich ganz gut, weil Osnabrück spielt gegen Aue. Aue sehr schwach in Form. Zuletzt jetzt 3-0, glaube ich, gegen Düsseldorf verloren. Davor 8-3 gegen Paderborn verloren. Für Aue geht es um nichts mehr. Die sind, glaube ich, 13. oder 14. Die können nicht, ich glaube, 13. Die können nicht mehr absteigen. Und für die geht es um wirklich gar nichts mehr. Während es für Osnabrück um alles geht. Der HSV spielt gegen Braunschweig. Und da wird der HSV sicherlich noch einen guten Saisonabschluss machen wollen. Und ja, selbst wenn Braunschweig gewinnt oder Punkt, also Braunschweig muss gegen den HSV gewinnen, um überhaupt in die Relegation zu kommen. Braunschweig kann gar nicht mehr die Liga so halten. Außer sie gewinnen irgendwie mit 30 zu 0 gegen den HSV. Und ja, das wird super interessant. Da Sandhausen gegen den ersten Bochum spielt. Bochum muss nämlich komplett ernst spielen, weil die sind noch nicht sicher aufgestiegen. Und ja,
Beziehungsweise,
Osnabrück.
sie, also sie sind schon sicher auf einem Aufstiegs- beziehungsweise Relegationsplatz, nur halt nicht,
Ja, genau.
Relegation
Die
kann man ja
ersten,
joken.
die ersten drei sind da immer. Also die ersten drei sind schon safe auf dem Relegationsplatz. Also die ersten drei können nicht mehr vom Relegationsplatz runterfallen. Ja, Osnabrück mit 2 Siegen in Folge mit einer guten kämpferischen Leistung, muss man echt sagen. Man ist 1-0 Führung gegangen. Also durch Christian Santos hat er direkt, wirklich, ich glaube, 2 Minuten später einen Ausgleich kassiert. Man konnte aber wieder in Führung gehen. Dann hat man, ich glaube, in der 82. den Ausgleich bekommen, aber hat wieder in der 84. wieder direkt zurückgeschlagen. Und da Mark Heider hat das entscheidende 3-2 gemacht und so konnte Osnabrück gewinnen. Und ja, das ist natürlich super wichtig. Weil Osnabrück hat den leichtesten Gegner. Und ja, Sandhausen und Braunschweig haben die schwierigsten Gegner. Und ja, da ist jetzt wieder alles möglich, die Liga auch direkt zu halten, nachdem es vor dem Würzburg-Spiel echt richtig schlecht im Osnabrück aussah. Ja, kann es jetzt echt sein, dass man wieder ja, direkt die Klasse hält.
Ja, ich würde es Osnabrück auf jeden Fall gönnen, haben ja eigentlich jetzt zum Ende sowas Ähnliches hingelegt wie Köln vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Wochen gegen Leipzig und Augsburg gewonnen. So hat Osnabrück gegen Hamburg und Würzburg jetzt zweimal hintereinander gewonnen, was natürlich wichtig, sie nochmal rangerobbt hat. Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass Osnabrück mindestens 16. wird, wenn nicht sogar 15., wobei da natürlich vieles passieren würde, aber wer weiß, vielleicht reicht auch schon unentschieden und Sandhausen wird einfach von Bochum abgeschossen, weil ich glaube, Bochum wird gar keine Freunde kennen, weil natürlich, man möchte natürlich auch als Meister am liebsten als Erster hochgehen und mal eine Trophäe mitnehmen, auch wenn es natürlich nicht so angesehen ist, aber natürlich will man da als Erster am liebsten hochgehen und ich glaube, dass Sandhausen da gar keine frische Luft zu schnuppern kriegt und für Braunschweig glaube ich nicht, dass da noch wirklich mehr als ein Unentschieden drin ist, vor allem wenn man sich den Auftritt gegen Würzburg anguckt, die schon sicher abgestiegen sind, war das wirklich eine sehr, sehr schlechte Leistung und ich glaube nicht, dass die gegen Hamburg sich, dass es für sie gegen Hamburg mehr als ein Unentschieden gibt, wobei man ja auch sagen muss, dass wenn selbst wenn Braunschweig gewinnt, muss Osnabrück einfach nur einen Punkt gegen Aue holen und das würde ja vermutlich auch noch reichen, außer Braunschweig gewinnt mit 3 Toren, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Und ja, ich bin sicher, dass Osnabrück 16. oder 15. am Ende wird. Und gegen Aue muss man auf jeden Fall sich durchsetzen, weil sie hatten zwei sehr, sehr schlechte Spieler. Generell gibt es ja auch irgendwie Unruhen im Verein, irgendwas mit dem Trainer und so. Der hat sich ja auch anscheinend irgendwie extra krank gestellt, beziehungsweise wurde dazu aufgefordert oder so. Irgendwas haben die da gestern erzählt. Ich bin nicht ganz in der
Ja,
Materie drin. Auf jeden Fall
irgendwie
gibt es
sowas
da
habe ich auch gehört.
sehr, sehr viele Unruhen und das sollte Osnabrück einfach ausnutzen, da die 3 Punkte mitnehmen und dann bin ich mir sicher, dass es für den 15. Platz reichen wird.
Ja, und auch in anderen Ligen nähern sich die ja, nähert sich die Saison zu Ende. In England gab es das FA Cup-Finale, wo Leicester City gewonnen hat mit 1-0 gegen den FC Chelsea und so dem FC Chelsea schon mal den ersten Titel weggenommen hat. Ja, war toll, auch wieder Fans im Stadion zu sehen. Ich glaube, es waren um die 20, 30.000 Leute. Also, ich weiß nicht,
20.000.
20.000 waren im Stadion. Und vor allem beim Tor war es echt mal wieder schön. Extrem laute Schreie und Fans zu hören, das war einfach mal wieder geil. In England liegt die Inzidenz ja auch extrem weit unten, weil man da mit dem Impfen extrem weit vorangekommen ist. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Auch in der Liga. Liverpool konnte durch Alisson Becker 2-2-1 bei West Brom gewinnen und jetzt ist man wieder direkt im Game um die Champions League-Plätze. Chelsea und den FC Liverpool. Und natürlich war es extrem cool an Alisson Becker, der dann sehr emotional war, natürlich nach seinem Tor wegen dem Tod von seinem Vater. War es extrem schön, dass er dann das Tor gemacht hat. Weil, ja, es wird noch extrem spannend. Also es sind noch zwei Spiele und man hat nur einen Punkt auf auf Chelsea. Und ja, Chelsea können
Und
sich.
man muss auch noch sagen, Chelsea spielt im direkten Duell gegen Leicester, die Liverpool auch noch einholen können.
Ja, und das wird richtig interessant und es wird vor allem auch nochmal interessant. Also Chelsea können sich natürlich direkt qualifizieren, wenn sie die Champions League gewinnen. Aber super interessant. Und in Spanien war es auch interessant. Barca ist offiziell komplett raus aus dem Titelrennen. Aber Real Madrid und Atletico kämpfen noch um den Titel lange Zeit. Es sah so aus, als würde Real Madrid die Führung übernehmen in der Liga. Allerdings ja, konnte Luis Suarez noch Atletico ganz spät zum Sieg führen und so haben sie jetzt die besten Karten für für den La Liga-Titel. Und auch in Frankreich ist es extrem spannend jetzt vor dem letzten Spieltag. Ja, und zwar konnte Paris Saint-Germain gewinnen und Lille nicht. Und jetzt sind es nur noch ein Punkt vom letzten Spieltag. Das heißt, wenn Paris gewinnt, muss Lille gewinnen, um Meister zu werden. Theoretisch können auch noch der AS Monaco Meister werden. Die haben allerdings 3 Punkte Vorsprung, also Rückstand. Also wenn beide Mannschaften nach vorne verlieren, Monaco gewinnt, sind sie Meister. Aber Ja, das wird sehr unwahrscheinlich, aber ist auch noch alles drin. Und ja, dann wären wir mit dem Fußball fertig und ich würde mal kurz ja, was anmerken. Und zwar, was nie so viel mit Fußball zu tun hat. Und zwar sind wir beide mit noch einem anderen Freund ausgebildete ESC-Fans. Und da geht es jetzt am Wochenende auch ja, um den Eurovision Song Contest. Und ja, Deutschland geht da natürlich am Start mit dem Sänger Hendrik und dem Song I Don't Feel Hate. Da haben wir uns schon drüber lustig gemacht. Ja, eigentlich jeder Deutsche findet die Lieder, findet das eigentlich scheiße. Und ja, die ganzen Leute aus den anderen Ländern finden den Song ganz hervorragend. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da abschneiden. Deutschland kommt ja zuletzt 2010 durch Lena Meyer-Landrut gewinnen. Und seitdem gab es zum größten Teil Nieten beim ESC. Also noch einmal kann ich mich erinnern, dass wir gut 2018 durch Michael Schulte in vierter Platz. Und das wird jetzt mal eine ganz lustige Veranstaltung. Und ja, ich weiß noch, letztes Jahr ist er ja ausgefallen. Dann haben wir noch diesen Ersatz-ESC dann geguckt und haben noch bis 4 Uhr nachts den Eurovision Song Contest von 2010 geguckt. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Und ja, du kannst auch mal ein paar Gedanken, deine Gedanken über den Song rauslassen.
Ja, also erstmal will sich Deutschland, glaube ich, halt wieder, zumindest in Deutschland, haben sich die Auswähler zum Obst der Woche wieder mal gemacht bei dem Song. Und ich glaube, ja, also ich hab bisher noch keinen gehört, der irgendwelche Hoffnung auf dem Lied hat, jetzt aus dem deutschen Bereich oder von unseren Freunden. Und ja, generell wird sich noch zeigen, wie ich den Abend verbringen werde, ob ich den ESC mit Freude gucken werde oder ja, mit Trauer, das wird sich dann auch noch zeigen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was die anderen Länder natürlich zeigen. Ist auch immer spannend, da generell mal so die ganzen Sachen zu sehen. Gibt ja auch oft ein paar Lacher und aber auch oft sehr, sehr gute Musik, von denen man dann ein bisschen ein paar Ohrwürmer hat. Aber ja, das wird sich zeigen und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf und vielleicht wird das ja auch wieder ein längerer Abend, wenn es für Köln gut läuft.
Ja, also ja, man muss ja beim ESC eigentlich auffallen und ja, eigentlich besonders sein. Das ist ja meistens das Rezept, zum Beispiel 2018, ich weiß nicht, die Frau aus Israel, ich weiß gar nicht mehr ihren Namen, ich glaube, die ist Neta oder so. Und, sie hat ja auch mit einem ganz ja, unorthodoxen
Hähnchen-Song.
Song, mit einem Hähnchensong und einem KFC-Song den ESC gewonnen. Aber Deutschland hat sich ja echt auch zu lachen gemacht. Letztes Jahr ist er ja leider ausgefallen, wo Deutschland echt mal ein geiles Lied hatte, nämlich durch Ben Dolic, das Lied hieß Violent Thing und es war echt ein super Lied. Und es war auch bei den Buchmachern ganz weit vorne. Echt ein guter Popsong, aber ja. Das letzte
Ja,
Mal
da.
konnte Deutschland, wie gesagt, 2010 gewinnen. Und ja, das ist schon eigentlich krass, und davor hat Deutschland, glaube ich, das letzte Mal in den 80ern gewonnen. Also, ich glaube, 1982. Ja, Deutschland konnte zweimal den ESC, wie gesagt, erst gewinnen: einmal 1982 durch Nicole und eben schon erwähnt 2010 durch Lena. Und ja, ich bin mal gespannt, was es dieses Jahr gibt. Also, mein Style von Musik ist es nicht. Also, ich bin jetzt kein Fan von solchen Liedern. Es gibt aber sicherlich auch Leute, die sowas ganz cool finden, aber ja, ist alles ein bisschen sehr weird. Aber ja, muss man abwarten. Ich kenne die ganzen Lieder, die noch angetreten. Ich kenne nur das deutsche Lied, auf die anderen Lieder bin ich mal gespannt, da lasse ich mich überraschen. Aber da freue ich mich drauf. Ja, und am Wochenende gibt es dann neben dem ESC und neben dem letzten Bundesligaspiel noch ein Event, wo man sich drauf freuen kann. Und zwar das Glitzerrennen an der Côte d'Azur in Monaco, der große Preis von Monaco. Freue ich mich sehr drauf. Und es wird ein sehr interessantes Rennen. Und jetzt müsste Red Bull eigentlich mal zurückschlagen. Es ist eine Streckencharakteristik, die dem Red Bull eigentlich gut liegen müsste. Ja, viele langsame Kurven, wenig Geraden. Da kann der Mercedes seine Motorenstärke eigentlich nicht so zum Ausdruck bringen. Deswegen ist Red Bull eigentlich auf dem Papier der Favorit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, tippe ich bei unserem Tippspiel anders und ich tippe Lewis Hamilton auf die Pole Position. Hamilton ist einfach in bestechender Form und Hamilton wird auf Pole vor Max Verstappen und Valtteri Bottas sein. Und ich glaube, dass Sergio Perez wieder Probleme mit dem Auto haben wird. Und deswegen tippe ich erneut Charles Leclerc auf Platz 4. Danach sehe ich dann Lando Norris und Sergio Perez auf der 7. Sehe ich Carlos Sainz auf der 8, Danny Ricciardo. Ja, und vielleicht könnte es da sogar ein bisschen Regen geben. Es könnte ein taktikgeprägtes Rennen auf jeden Fall sein. Überholen ist schwierig in Monaco. Aber es wird ganz interessant, vor allem das Qualifying. Und ja, wir werden sehen. Es kann natürlich sein, dass Red Bull wirklich mit Abstand der schnellste Auto ist, aber ich glaube mir, dass Lewis Hamilton, der momentan wieder in so guter Form ist, die Pole sich schnappen wird. Und ja, Lewis Hamilton könnte dann seinen insgesamt vierten Sieg an der Côte d'Azur feiern nach 2008, 2016 und 2019. Wird sehr interessant, wird ein sehr spannendes Rennen, hoffe ich mal. Und ja, im Rennen sehe ich Hamilton vor Max Verstappen und vor Valtteri Bottas. Und Sergio Perez wird auf Platz 4 vorkommen, vor Charles Leclerc, Danny Ricciardo, Carlos Sainz und Lando Norris. Ich tippe Norris bewusst ein bisschen weiter hinten, weil Norris hatte auch letztes Jahr wie dieses Jahr einen extrem guten Saisonstart und irgendwann kam dann dieser Punkt nach drei, vier Rennen, wo er ein bisschen abgeflacht war. Das ist dieses Jahr auch schon ein bisschen so. Hat man ja in Spanien schon gesehen. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass Ferrari vor McLaren der Konstrukteurswertung kommt. Vielleicht sogar das erste Podium holt. Allerdings sehe ich Mercedes zu stark. Also rein vom Ding her ist Red Bull Favorit und Red Bull muss die Pole holen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Hamilton da wieder zurückschlagen kann.
Ja, und ich bin gezwungenermaßen dazu verpflichtet, was anders zu tippen, weil ich 20 Punkte Rückstand habe nach dem letzten Rennwochenende. Natürlich muss man da auch mal kurz sagen, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, weil ich glaube, da haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil ich habe immer die Tipps gelassen, die ich montags in der Folge gesagt habe, und Philipp hat das halt immer noch mal geändert vor dem Qualifying oder Rennen. Und dadurch hatte man natürlich einen Vorteil, weil man dann noch so gesehen konnte, wie das Qualifying ausging oder so. Jetzt haben wir aber besprochen, dass wir die Tipps, die wir jetzt hier sagen, auch so lassen, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, wenn wir jetzt hier irgendwelche Tipps sagen und dann das nochmal komplett umtippen, so. Dann habt ihr als Zuhörer ja auch gar keinen Überblick. Und deshalb haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir die Tipps so lassen, wie wir sie jetzt sagen. Und deshalb muss ich natürlich etwas aufholen, weil ich jetzt Rückstand habe, weil die Punkte, die jetzt davor waren, zählen trotzdem einfach so weiter. Und deshalb tippe ich im Qualifying Doppel, also in Start 3-1 komplett von Red Bull bestimmt mit Verstappen und Perez, sage ich, und Hamilton und Bottas auf 3 und 4. Und dann im Rennen sage ich, dass Verstappen sich vor Hamilton durchsetzen kann und Perez Valtteri Bottas tatsächlich schlägt. Im ja, hoffentlich besseren Red Bull auf der Strecke zumindest als Mercedes. Und ja, dann sehe ich tatsächlich auf 5 und 6 Charles Leclerc und Carlos Sainz. Charles Leclerc beim Heimrennen denke ich, dass er einen Platz 5 holen wird und Sainz auf 6 hinter sich lassen wird. Dann sehe ich auf 7 Lando Norris, der ja, wie du auch schon gesagt hast, im letzten Rennen jetzt nicht die sensationelle Leistung gezeigt hat, war auch schlechter als Danny Ricciardo das erste Mal diese Saison, soweit ich weiß. Und ja, und auf 8 tippe ich Esteban Ocon im Alpine, der relativ stark erschien die letzte Zeit. Und deshalb tippe ich den vor Danny Ricciardo. Und auf 10 sage ich, dass da Pierre Gasly im AlphaTauri kommt.
Ja, das kann durchaus sein. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich, Monaco halt das Qualifying ist halt das beste Qualifying des Jahres. Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich freue mich extrem drauf auf die Formel 1 wieder. Und danach wäre eigentlich, also dann kommt das Baku-Rennen und danach wäre eigentlich die Türkei an der Reihe gewesen, aber aufgrund der ja, Reiseeinschränkungen da musste der Grand Prix leider abgesagt werden. Natürlich kann man die Hoffnung, dass der Nürburgring kommt. Allerdings ist das für den Nürburgring, glaube ich, nicht stemmbar. Es gab wohl auch Gerüchte, dass die Formel 1 mit dem Nürburgring in Kontakt stand, aber der Nürburgring wohl abgelehnt hat. Da man nur eine Woche vorher das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring hat und das Ganze mit dem Aufbauen und Abbauen ist einfach viel zu aufwendig. Wenn dann sonntags das Rennen und irgendwann nachmittags zu Ende ist, dann noch ein paar Tage später abgebaut wird und dann die Formel 1 ist einfach nicht stemmbar, dann wird das Rennen in Frankreich verlegt. Dann gibt es einen Doubleheader in Österreich, Back-to-Back in Österreich ein Rennen, wie letztes Jahr schon. Dann wird es wieder wohl der große Preis der Steiermark. Das ist schon interessant. Leider ist dann auch der Testdrive von Romain Grosjean, kann dann nicht stattfinden, weil an dem Wochenende, wo der Frankreich Grand Prix ist, ist ein Indycar-Rennen von ihm, wobei man auch sagen muss, Romain Grosjean in seinem dritten Rennen der Indycar-Serie, sein erstes Rennen und sein erster Pole und wurde auch direkt Zweiter, also muss man auch die Props erstmal rausgehen.
Ja, gönne ich ihm. Und ich fände es natürlich auch schöner, wenn noch eine andere Strecke in den Rennkalender kommen würde. Und das mit diesen zwei Rennen am gleichen Ort finde ich nicht so cool. Auch, abgesehen jetzt, wie es in Bahrain war, dass man dann noch auf diesen völlig anderen Strecke gefahren ist. Das fand ich wiederum sehr geil. Aber das ist ja nicht stemmbar, weil allein jetzt schon ja das Rennen in Bahrain schon war. Und ich bin gespannt. Aber Philipp, jetzt kommen wir ja mal zu den größten Fragen, den zwei größten Fragen eigentlich, und die betreffen nochmal das Rennwochenende in Monaco. Was meinst du denn? Was wird der Herr Mazepin, wie der Peter Hardener immer so schön sagt, was wird der Herr Mazepin denn da machen?
Der Herr Mazepin oder auch Mazespin genannt, der wird, glaube ich, sich in die Wand spinnen. Und das wird ganz interessant. Da weiß ich nicht, ob das ein gutes Ende nimmt.
Ja, wird er in die erste Kurve schaffen?
Also, wie der Jeff immer schon sagt, bei den ganzen F1-Games macht keine Heldentaten der Sandevo. Ich glaube, der Mazepin, der wird vor allem mit dem Haas, wenn er spielt, zu steuern sein, wird doch ein paar Heldentaten versuchen und das aber vergeblich versuchen.
Ja, also ich denke auch, dass es für Mazepin nicht lang laufen wird, das Rennen. Und ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen. Und ja, dann ist ja noch die andere Frage, vor allem für uns, wie es für die beiden Deutschen laufen wird. Und da sage ich jetzt erstmal kurz meine Meinung zu, danach kannst du es sagen. Also ich sage, dass beide es sehr, sehr schwer haben werden. Vettel, der sowieso in einem ja, relativ schlechten Auto sitzt, im Gegensatz zu den Erwartungen, die man vor der Saison hatte. Und dann auch noch mit einem Mercedes-Motor, der ja auf der Strecke dann auch nicht der beste ist. Denke ich, wird es wieder auf den Platz 14 bis 16 hinaus. Nein, 14 bis, also ich denke, es wird wieder so ein Platz 14 bis 15 werden für ihn. Aber ich denke, glaube, habe sogar das Gefühl, dass er sich dieses Wochenende wieder gegen Stroll durchsetzen kann. Weil ich denke, dass Vettel auf der Strecke einfach der bessere Fahrer sein wird und sich durchsetzen kann. Und für Mick denke ich, dass es halt wieder ein schweres Rennen wird und dass er aber vor Nicolas Latifi wiederkommen wird. Das denke ich. Und je nachdem, natürlich können wir jetzt gerade noch nicht sagen, wie die Ausfälle sein wird. Es gibt halt diese Monaco-Rennen, da gibt es irgendwie kaum Ausfälle und dann gibt es die, da gibt es viele. Und aber jetzt mal ausgenommen von Ausfällen, denke ich, dass es dann für den Mick auf vor Mazepin und vielleicht noch vor Latifi geht.
Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das da ausgehen wird. Ich hoffe natürlich, dass es für Vettel auch sehr positiv ausgehen wird. Dass er das Stroll schlagen kann und vielleicht den Aston Martin auch besser beherrschen kann. Aber es wird ziemlich schwierig. Allein auch schon, weil die den Mercedes-Motor haben und dadurch am meisten profitieren.
Ja, sehe ich genauso. Und ja, damit wäre die Folge dann auch abgeschlossen, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt aufs Wochenende. Es wird ein sehr, sehr entscheidendes Wochenende, vor allem in der Bundesliga, zweiten Bundesliga. In der Formel 1 entscheidet sich natürlich auch viel, weil wenn Red Bull da jetzt nicht so langsam mal wieder mit einem guten Ergebnis kommt, wird es sehr, sehr schwer, da noch Mercedes Paroli zu bieten. Und von daher bin ich sehr gespannt, was das Wochenende ergibt, was der ESC mit sich bringt, ob Deutschland eine Top-5-Platzierung vielleicht kriegt, Top 10, Top 5 ist hochgegriffen. Und ja, ich bin sehr gespannt und gebe dir das letzte Wort. Ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr habt eine schöne Woche und bei euch lockert sich auch alles mit Corona.
Ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt jetzt noch einen schönen letzten Spieltag, einen schönen Monaco Grand Prix, einen schönen ESC. Und ja, dann hören wir uns diese Woche ja schon noch wieder. Da wir noch eine Folge Ups and Downs haben zu BMW in der Formel 1, könnt ihr euch darauf freuen. Und ja, denkt dran, einfach mal abziehen.